Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zum Metal.de Podcast. Der Podcast über Heavy Metal und allem, was dazugehört.
Moin Moin, ich bin Dominik Rothe.
Und ich bin Jan Wischkowski und ihr hört den Metal.de Podcast.
Hier sprechen wir über Heavy Metal, alle Subgenres und werfen den ein oder anderen Blick über den Tellerrand.
Außerdem geben wir euch einen Blick in unseren Redaktionsalltag und erzählen ein bisschen, was wir bei Metal.de so machen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen.
Genau. Heute wird das ein wenig cinematisch, denn wir sprechen über Heavy Metal in Filmen. Kinofilme wie Dokumentationen, völlig egal. Nichts ist da vor uns sicher. Und Jan, gibt es denn irgendwie einen Metal-Film, der sich bei dir besonders eingeprägt hat?
Ehrlich gesagt nicht. Ich bin nämlich auch gar nicht so der Fan von Filmen in Bezug auf Musik. Aber ich habe natürlich den einen oder anderen Film gesehen und es gibt auch den einen oder anderen, den ich ganz nett finde. Aber ich habe jetzt kein großes Highlight. Wie sieht es denn bei dir aus?
Oh ja, da gab es auf jeden Fall schon einige. Also This is Spinal Tap, die Mockumentary, die ja wahrscheinlich doch die meisten Metalheads dann irgendwann mal in ihrem Leben gesehen haben. Das ist ein absolut wahnsinnig geiler Film. Zuletzt war irgendwie Heavy Trip so eine Komödie, die ich doch sehr amüsant fand mit Metal-Kontext. Und ich sag mal so auf Doku-Ebene wäre natürlich sowas wie Metal A Headbanger's Journey oder die Metal Evolution-Reihe. So Sachen, die bei mir auf jeden Fall sehr positiv im Gedächtnis geblieben sind. Aber um nochmal kurz auf dein Statement zurückzukommen, woran liegt es denn, dass dich solche Filme gar nicht so sehr reizen?
Boah, also einmal, glaube ich, liegt es bei mir tatsächlich auch daran, dass man ja irgendwie gefühlt oder ich gefühlt bestimmt die Hälfte des Tages mit Heavy Metal zu tun habe. Und für mich dann Filme oder auch Serien Feierabend bedeuten. Das tut Musik natürlich auch, aber wirklich so, dass ich mir dann unbedingt noch einen Film reinziehen muss, der Metal zum Thema hat, ehrlich gesagt, irgendwie nicht so ganz meins. Das andere ist einfach so das Gefühl, dass ich viele der Filme einfach nicht gut gemacht finde. Also ich habe ganz oft das Gefühl, man verheddert sich so krass in Klischees. Also wir hatten das ja schon mal im Vorgespräch zu dieser Folge ganz kurz, dass ich mich manchmal frage, warum muss denn jetzt eine Heavy-Metal-Band plötzlich einen Musiker dabei haben, der Corpse Paint trägt? Siehe Heavy Trip. Aber das gibt's ja auch in anderen Filmen, so, dass das irgendwie so dazugehört. Ja, weiß ich nicht. Da steige ich dann immer aus. Ich find's halt ganz oft dann auch ein bisschen albern. Aber ja, so Dokus oder sowas können dann schon interessant sein. Aber in der Regel, wie gesagt, hier und da gucke ich mal was, aber das gehört jetzt nicht zu meinem bevorzugten Filmgenres oder sowas. Klingt aber ja bei dir anders.
Ich finde gerade, dass es dann manchmal auch so komplett albern wird, irgendwie auch ganz angenehm. Also gerade so ein Film wie Heavy Trip, wenn man auch mal selber in einer Band gespielt hat oder so, viele, viele Momente in diesem Film fühlen sich halt wie sehr überspitzte Darstellungen von Dingen an, die in so aufstrebenden Metal-Bands aber halt wirklich passieren. Und das ist definitiv so eine, also dieses, irgendwie lacht man ja nicht nur über den Film und die Charaktere, sondern auch immer so ein bisschen über sich selbst, weil man dann irgendwie doch merkt, dass man sich da in seinem Metal-Kosmos, also das ist ja grundsätzlich in der Metal-Szene so, dass man sich da doch oft einfach viel zu ernst nimmt in dieser Sache, die ja eigentlich, wo es ja eigentlich nur darum geht, Spaß zu haben. Und da finde ich, sind solche Filme dann irgendwie eine ganz gute Möglichkeit, um sich selbst nochmal daran zu erinnern, dass es hier doch eigentlich darum geht, irgendwie Spaß und Freude an der Sache zu haben und das nicht immer alles so super verbissen zu sehen, was ja dann doch sonst sehr häufig der Fall ist. Da wäre Heavy Trip auf jeden Fall so ein Film, der in diese Kategorie fällt und Spinal Tap definitiv auch. Ich meine, der hat ja wirklich jedes Rock'n'Roll-Klischee vollkommen ins Absurde getrieben mit irgendwie Bühnenaufbauten, die nicht funktionieren, der Band, die zu blöd ist, im Backstage den Weg zur Bühne zu finden, irgendwelchen Streitereien, weil die Freundin von dem einen auch die Managerin ist und der andere das dann aber nicht gut findet, dass sie hier irgendwie in der Band interveniert und so. Das sind ja alles Dinge, die in der Metal-Welt auch tatsächlich passieren und werden dann in so einem Film wie Spinal Tap halt einfach nur völlig übertrieben auf die Spitze gebracht. Ich finde das eigentlich schon immer äußerst amüsant, mir sowas anzuschauen.
Darfst du ja auch. Also ich will das ja auch niemandem absprechen, dass das auch lustig sein kann. Ich mag halt, weiß ich nicht, bin nicht so der dieser Klischee-Fan vielleicht oder sowas. Aber ich habe auch, das ist mir auch aufgefallen und kam gerade nochmal so, ich finde halt auch so mal diese Darstellung als zwar sympathischer, aber ja doch irgendwie als Loser in der Gesellschaft, kommt ja in diesem Film auch oft vor. Und auch da denke ich mir immer so, ja, das ist halt so unfassbar Klischee. Also ja, mag es geben und sicherlich viele der Musiker, die dann von der großen Rockstar-Karriere träumen in den Anfangstagen und dafür alles opfern. Aber ich weiß nicht, ob ich das sympathisch finde.
Also ja, doch, ich würde es eigentlich schon immer ganz sympathisch nennen. Also wobei, es gibt natürlich auch Filme, die da einen ganz anderen Ansatz fahren. Metalhead zum Beispiel, so ein isländisches Drama. Da geht es halt wirklich sehr, also der ist eigentlich überhaupt nicht lustig, da geht es um ein junges Mädchen, das ihren Bruder verliert bei einem Unfall und der Bruder war halt der totale Metalhead, übrigens witzigerweise wird der in einem kurzen Cameo gespielt von dem Sänger von The Vintage Caravan. Der stirbt dann halt am Anfang des Films bei einem Unfall und der war halt der totale Metalhead und um diese Trauer irgendwie zu bewältigen, vertieft sie sich dann total in dieser Musikwelt, die ihn so fasziniert hat, um sich selber halt das Gefühl zu geben, ihm doch irgendwie noch nahe sein zu können. Und sie gründet dann auch eine eigene Band und schreibt eigene Songs und alles. Und das ist halt wirklich, das ist dann nochmal so ein ganz anderer Ansatz, der überhaupt nicht dieses Alberne hat, sondern echt irgendwie ein sehr ernstes und wie ich fand auch sehr berührendes Drama, das dann irgendwie aber auch zeigt, was für eine Kraft in dieser Musik so drinsteckt und was für, also wie stark die Menschen emotional bewegen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, da brauche ich keinen Film, der mich daran erinnert, so, ich erlebe das ja selber jeden Tag, aber trotzdem fand ich irgendwie, also das ist ja dann doch auch ein Film, mit dem man das auch mal Leuten nahe bringen kann, die sonst vielleicht nicht so verstehen, was diese Faszination dahinter ist. Und für sowas zum Beispiel finde ich es eigentlich auch immer ganz schön, dass es solche Filme gibt.
Ich muss gerade tatsächlich gestehen, ich habe Metalhead nämlich gar nicht gesehen, hatte den aber vorhin in der Hand und habe auch gedacht, den werde ich mir wahrscheinlich demnächst mal angucken, weil der klang halt von der Beschreibung für mich auch deutlich interessanter als diese klischeehaften Komödien. wobei mir gerade einfällt, dass ich Hesher, glaube ich.
Ja.
Den fand ich
echt, Joseph Gordon-Levitt.
Genau, den fand ich auch ganz witzig.
Ja.
Und ansonsten halt so alles in diesem Tenacious D-Universum hat halt auch so einen richtigen Charme, aber
ja, auf jeden Fall School of Rock, also ist jetzt nicht direkt Tenacious D,
aber den auch mit
Jack Black.
Ja, aber den finde ich schon wieder so ein bisschen, das ist eher so der Familienfilm, oder? Also
ja, absolut, aber ich fand den total geil, als ich den damals, also ist jetzt auch schon ewig her, aber ich fand den total geil, als ich den damals gesehen habe, weil halt einfach Jack Black, ja, wenn man mal ehrlich ist, mehr oder minder sich selbst spielt in diesem Film und diese Begeisterung für die Musik, die ist halt so authentisch, weil sie ja auch authentisch ist, so, der muss da ja nicht für Schauspielern, um irgendwie Begeisterung für Heavy Metal zu versprühen und das fand ich total, das hat mich damals richtig abgeholt, als ich den Film gesehen habe und die Band, die er da zusammenstellt, die hat ja dann auch ein paar echte Auftritte abgeliefert, die sind ja auch einfach wirklich, wirklich gut. So, da ist ja auch nichts irgendwie gefaked und so und deswegen fand ich den Film halt einfach total geil, weil der sich halt super authentisch angefühlt hat und nicht so, also der hat ja, also gut, jetzt ist Jack Blacks Figur in dem Film halt auch wieder so ein trotteliger Typ, der dann aus seiner Band rausgeschmissen wird und im Leben irgendwie nicht vorwärts kommt und so, aber der ist ja jetzt schon nicht so der absolute Klischee-Loser, wie man das jetzt so aus so einem Film wie Heavy Trip oder so kennt.
Nee, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Es war bei mir immer eher so dieser Familienfilm, was ja auch gar nicht heißt, dass der irgendwie schlecht sein muss. So, ich habe mich damals auch sehr gut unterhalten gefühlt, aber das war eher so sanfte Unterhaltung.
Ja,
aber gut gemacht auf jeden Fall. Also, was war denn der Tenacious D-Film? Also, da gibt es ja auch mehrere, glaube
ich. Bei uns hieß der irgendwie Kings of Rock.
Ach, und genau.
Im Original, glaube ich, The Pick of Destiny.
Ja, und ich glaube, den habe ich tatsächlich auch gefeiert, auch weil er irgendwie so, weiß ich nicht, auch zwar mit den Klischees, also vielleicht ist es bei mir echt so eine krasse Geschmacksfrage oder es gibt irgendeinen Faktor an dem Film, der mich dann stört, aber den fand ich tatsächlich irgendwie, aber auch nicht unbedingt wegen der Musik super, sondern tatsächlich, weil der einfach so platt albern nach 3 Bier richtig gut funktioniert hat. Bei mir zumindest.
Ja, nee, also den Tenacious D-Film fand ich damals auch ziemlich cool und vor allem hatte der diese eine Sequenz, wo sie sich irgendwelche Pilze einschmeißen oder so und dann so einen LSD-Wunderland-Trip reinkommen, die ist bei mir richtig hart hängen geblieben. Genauso wie irgendwie Cameo-Auftritte von, ich glaube, Ben Stiller als Plattenladenverkäufer oder so, was ich damals auch sehr kurios fand. Und Dave Grohl als Teufel ist natürlich auch super. Und ich fand es immer sehr beeindruckend, dass sie da auch echt Dio für einen der Songs gewonnen haben, der ja dann auch im Film selber mitgespielt hat in einem Kurzauftritt.
Ja, das hat auf jeden Fall irgendwie schon Stil gehabt. Mir fiel gerade ein, es gab auch jetzt doch letztens irgendeinen Bülent Ceylan-Film.
Ja, okay, mit also der Typ.
Ja, ich wollte mich auch gerade darauf hinaus.
Weiß ich nicht.
Dass ich den Film echt, also.
Also nichts gegen Bülent Ceylan, das ist bestimmt ein netter Mensch und so, aber sein Humor ist halt auch irgendwie gar nicht meins. Und da finde ich halt manchmal, weiß ich nicht, da verkommt dieses, okay, er hat jetzt lange Haare und mag Metal dann doch irgendwie so ein bisschen zu so einem reinen Gimmick, was ja eigentlich
ja, genau.
Die Show, die er fährt, gar keine Relevanz hat, so.
Ja.
Also ich weiß nicht, auf dem Wacken Open Air habe ich den mal dann gesehen, mehr oder minder gezwungenermaßen. Ich fand es dann halt auch irgendwie ganz nett, vor allem, weil man ihm halt auch angemerkt hat, wie geil er das, also dass er das ehrlich super geil findet, da jetzt mal auf der Bühne stehen zu dürfen und dass ihm das auch irgendwie so viel bedeutet, das kam da halt schon rüber. Aber irgendwie halt überhaupt nicht meine Welt.
Nee, also ich ist auch nicht ganz mein Humor, aber fick dich Schneewittchen war das. Und ich habe den tatsächlich irgendwann letztens geguckt. Ja, und eigentlich auch schon wieder vergessen. Also, hat jetzt wenig mit Metal zu tun. So, Castingshow, bla bla, lange Haare, in Anführungsstrichen, Rockband, braucht man nicht. Und gespickt mit sehr viel deutschem Humor. So würde ich das mal bezeichnen.
Ein Film, der in der Metal-Szene aber ja tatsächlich sehr kontrovers diskutiert wurde, war ja vor ein paar Jahren Lords of Chaos. Ein bisschen angelehnt an das gleichnamige Sachbuch, das ich nicht gelesen habe. Den Film aber habe ich gesehen. Wie ist denn da so deine Einstellung? Weil der ist ja auch so ein bisschen so ein Mittelding aus diesem ernsteren Ansatz von jetzt einem Film wie Metalhead und so einer albernen Komödie wie Heavy Trip. So, der setzt sich da ja genau zwischen die Stühle.
Ja, also ich kann mich daran erinnern, ich fand das tatsächlich sehr lustig, als der Film rauskam. Und meine Facebook-Timeline quasi explodierte mit Meinungen zu diesem Film. Und ich würde das auch immer noch in der Form definieren, dass das so 50-50 lief. Also ein paar, die den Film total gefeiert haben. Mhm. Ein paar, die ihn total scheiße fanden. Und sehr, sehr wenig Stimmen, die das eigentlich so sehen wie ich. Ich habe mich von dem Film gut unterhalten gefühlt. Aber es war halt ein Spielfilm. Ja. Also das ist jetzt, für mich hat er keinen zwingenden Wahrheitsgehalt, sondern er basiert halt auf den Ereignissen von damals in Norwegen. Bis zum gewissen Grad, finde ich, spiegelt er auch so die Faszination schon wieder, die die Szene ausgeübt hat, auch wenn es dann halt trotzdem halt Teenager waren und waren sie ja damals nun mal auch. Also ich weiß nicht, wie man das so darstellen kann, dass es halt wirklich diesen Spirit kriegt, den man dem damals nachsagt oder den damaligen Geschehnissen. Aber ja, also es ist ein guter Spielfilm. Ich fühle mich dadurch jetzt nicht weder in die eine oder andere Richtung in meiner Haltung zu Black Metal irgendwie berührt. Und habe auch wirklich nicht so das Gefühl, dass ich jetzt dadurch was Neues für mich gelernt habe. Gar nicht. Null. Ich hab Lords of Chaos auch gelesen, aber auch andere Bücher über Black Metal gelesen und höre ja auch viel in die Richtung und kenne auch viele Personen in dem Bereich. Ja, also ein guter Spielfilm. Nicht mehr, nicht weniger. Wie hast du ihn empfunden? Also ich bin ja jetzt nicht der Black Metaler.
genau, ich bin da ja dann aus einer ganz anderen Position irgendwie an den Film rangegangen, weil Black Metal ja irgendwie nie so mein Ding war. Ich meine natürlich diese ganze Geschichte rund um Mayhem und diesen Streit zwischen Euronymous und Varg, der dann in dem Film ja auch eine sehr große Rolle einnimmt. So klar, da die ganzen Eckdaten, die waren mir jetzt schon irgendwie auch im Vorfeld bekannt und ich wusste halt schon ziemlich genau, was in dem Film alles, so welche Eckpunkte der halt abhaken wird im Laufe der Handlung. Ich fand als Film tatsächlich schon manchmal ein bisschen zäh und irgendwie haben mich die Charaktere auch emotional nicht immer so abgeholt. Ich fand, viele blieben da doch ein bisschen blass, aber grundsätzlich hat er mir schon das Gefühl gegeben, so die Atmosphäre aus der Zeit damals sehr gut zu transportieren. Und ich fand es teilweise krass, also gerade der Schauspieler von Dad, wenn der sein Corpse Paint aufhatte, sah der ja schon quasi aus wie ein Klon von dem echten Gegenstück. Das fand ich halt schon echt brutal. Vor allem dann halt in der Szene, wo er sich dann selbst umbringt, hat das die Sache irgendwie noch intensiver gemacht, dass er seinem echten Ebenbild so ähnlich sah. Aber also der Film hat halt echt schon ein paar krasse Schockmomente. Klar, die hat man alle, dass die kommen, hat man halt gewusst so, aber das hat sie halt nicht weniger heftig gemacht. So, auch das Ende fand ich irgendwie schon echt derbe. Aber wie gesagt, mit den Charakteren bin ich da nicht immer so warm geworden. Was ich aber wiederum ganz cool fand war, und das hast du ja gerade auch schon angeschnitten, dass der Film die Jungs halt schon als genau das gezeigt hat. So, also es gab ja genug Momente, wo die dann halt doch mal so ein bisschen trottelig waren oder halt irgendwelche Mädels auf einer Party ansprechen wollten und das halt nicht geschissen gekriegt haben und so. Da haben sich ja viele Leute drüber aufgeregt, aber ich dachte mir halt immer so, ja gut, das waren halt damals irgendwelche Teenager, die jetzt halt Metal gemacht haben. Die haben ja abseits von Corpse Paint und Black Metal auch irgendwie ein normales Teenie-Leben gehabt, so wie alle anderen auch. Und irgendwie fand ich es eigentlich eher sehr sympathisch, dass der Film da dann auch versucht hat, die so zu porträtieren, wie es vielleicht irgendwie gewesen sein könnte. Also die werden ja nicht 24/7 Grim Frostbitten durch die Gegend gelaufen sein damals. Ja, das war auf jeden Fall eine Sache, die mir an dem Film sehr gut gefallen hat.
Ja, und da komme ich halt auch wieder auf diesen Spielfilm Charakter zurück. So, ich glaube, es ist jetzt nicht so viel überliefert davon, was die Leute dann morgens zum Frühstück gegessen haben.
Ja, klar.
Oder wie sie mit ihren Geschwistern umgegangen sind. Oder wie sie halt vielleicht dann doch mal bei ihrer Großmutter vorbeigeschaut haben. Deswegen, also ich glaube, da der Film hat ja auch gar nicht den Anspruch gehabt. Oder ich glaube, das wurde auch so kommuniziert, dass er eben nicht 100% Tatsachen wiedergibt.
Ja, ja, das war ja im ganzen Marketing und auch am Anfang des Films kommt ja irgendwie diese Einblendung hier, based on truths and lies oder so. Also die machen das ja schon völlig klar, dass das hier jetzt keinen irgendwie dokumentarischen Anspruch hat oder so.
Ja, eben. Und wenn man sich diesen, also dafür war er ja dann vielleicht sogar noch relativ nah an der Realität, weil ich musste jetzt gerade in dem Fall mit diesem based on an X-Faktor denken. Und da gab es ja irgendwann mal Doku dazu gesehen, die Fälle, die bei X-Faktor wahr waren, wie sehr die bis zur Unkenntlichkeit verzerrt sind. So.
Ja, aber ich meine, Fiktion hätte ja auch gar keinen Reiz mehr, wenn es nur versuchen würde, alles möglichst Realität. Also ich meine, dann kann man halt auch eine Doku machen, so, ne, wenn man halt die Geschichte möglichst realitätsgetreu nacherzählen will.
Genau, und ich bin inzwischen ein sehr, sehr großer Freund von Dokus. Allerdings auch eher so im True-Crime-Sektor oder sowas, weil ich die dann tatsächlich auch nochmal interessant finde. Aber Metal-Dokus als solche muss ich jetzt selber gerade überlegen, ob ich viele davon gesehen habe. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Also ich habe immer so ausschnittsweise gerade im Kopf, dass ich mal irgendwas geguckt habe und das auch immer manchmal ganz nett fand und manchmal auch ein bisschen sehr albern. Also ich kann mich irgendwie auch nicht damit anfreunden, wenn du in so einer sachlichen Doku dann jemanden sitzen hast, der dir erzählt so, das ist True Metal oder nur das ist True und nur Lederjacke und nur Kutte oder sowas. Keine Ahnung, spricht mich dann auch nicht an, da spricht mich die Szene dann wieder nicht an. Aber
gab es denn irgendeine Metal-Doku, die bei dir vielleicht auch positiv hängen geblieben ist?
Das sollte auch gar nicht so negativ klingen. Also wie gesagt, ich habe auch auch Fetzen von Dokus im Kopf, die ich eigentlich ganz charmant fand, aber mir fallen sie gerade tatsächlich nicht ein. Also ich glaube, diese Full Metal Village Doku da vom Wacken, die fand ich gar nicht so schlecht. Also,
wobei die sich ja auch viel mehr um das Dorf und die Leute dreht, die da wohnen, als
um Metal. Ja gut, aber das, halt um dieses Zusammenspiel. Ja. Ne? Also die hat, finde ich, auch ihre krassen Längen.
Ja, also ich fand den auch echt sehr zäh irgendwie, aber ich muss auch zugeben, dass ich damals mit völlig falschen Erwartungen an den Film rangegangen bin, so wenn mir vorher jemand erzählt hätte, dass das eigentlich dem Titel entsprechend tatsächlich eine Doku über das Dorf ist und mit das Festival da nur am Rande eine Rolle spielt, hätte ich den Film, glaube ich, auch gleich ganz anders wahrgenommen, aber den fand ich auch echt irgendwie, also manches war natürlich schon interessant so, und aber ja, wenn man da dann halt mit dem falschen Erwartungsgehalt dran geht, dann ist es ja immer schwierig, sich so einen Film reinzuziehen.
Ja, ich überlege, also ich glaube, ich habe auf YouTube mal irgendwie noch so ein paar B-Movie-Dokus gesehen, die dann halt trotzdem ganz nett waren. Ich glaube, Weiß hatte auch mal eine Doku über eine spanische Black-Metal-Band, aber also die war jetzt nicht schlecht gemacht, aber da habe ich mich dann erwischt, dass ich vom Rechner saß und eher so ein bisschen gelacht habe über die ganzen Klischees, die diese Band versucht, auch noch in dieser Doku darzustellen.
Ja.
Und ich mir wirklich, also mein Problem ist, ich nehme Black Metal sehr ernst. So, wenn man das, ja, doch, kann man so sagen. Die Frage ist ja immer, wie man das definiert und wie man diese Szenezugehörigkeit definiert oder, aber das war halt so unfassbar erzwungenes Klischee, dass ich echt Schwierigkeiten habe, also da hätte ich einfach Schwierigkeiten, mit dieser Person umzugehen, die anscheinend, so wie sie sich darstellt, dann ja irgendwie nur ist damit. Also jemand, der mir dann ständig irgendwie 666 ins Gesicht brüllt oder weiß ich nicht, überall mit fetten, umgedrehten Kreuzen rumrennen muss, das finde ich jetzt auch einfach albern. So.
Also was Dokus angeht, war, glaube ich, Metal Headbangers Journey, den ich vorhin kurz erwähnt habe, so die erste Metal-spezifische Doku, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Die habe ich auch in den letzten Jahren 2-3 Mal gesehen und das ist tatsächlich ein Film, wo ich sagen muss, dass der für mich irgendwie sehr gut die Faszination dieser Szene einfach eingefangen hat. Also klar, da gibt es jetzt vielleicht auch, also da gibt es auch diese elitären Momente in dieser Doku, aber grundsätzlich habe ich schon bei dem Film einfach das Gefühl, aber gut, ne, das ist ja auch wieder von Fans dann auch gemacht, diese Doku. Sam Dunn, der kreative Kopf dahinter, ist ja nun mal auch selbst ein großer Metal-Fan und genauso fühlte sich das dann halt auch an, als hätte da jemand hinter der Kamera gestanden, der halt wirklich auch da drin steckt in dieser Szene und halt weiß, worauf es ankommt. Und das würde ich sagen, ist definitiv so eine der Metal-Dokus, die bei mir am meisten und auch am besten hängen geblieben ist. Und ich meine, Sam Dunn ist ja danach auch losgegangen und hat Dokus für alle möglichen Top-Bands gemacht. So, für den war das ja so ein richtiger Karriere-Kickstart, was, glaube ich, auch irgendwie für den Film spricht.
Ja, das ist auch cool. Also ich habe gerade, mir fällt immer auf, so wenn man dann Dokus von außenstehenden Medien oder Medienvertretern hat, finde ich das halt auch immer schwierig, weil eigentlich läuft das immer so da so auf dieser Ansage hinaus. Für die einen ist es nur Krach. Und für die anderen eine Lebenseinstellung und boom, darum dreht sich dann alles. Und so ganz realistisch ist das ja dann einfach auch nicht, weil ich glaube auch jeder oder fast jeder Mettler hat irgendwie ein normales Privatleben mit den ganz alltäglichen Sorgen.
Ja.
Und da ist ja eigentlich viel, also fände ich jetzt viel interessanter für mich persönlich, wie kriegt man das denn unter einen Hut, ne? Wie kriegst du es hin, irgendwie in einer weltweit erfolgreichen Band zu spielen und zu touren, wenn du 2 Kinder zu Hause hast und eine Ehefrau? Bringt das nicht ganz schön viele Probleme mit sich?
Also was das angeht, gibt es tatsächlich eine Doku, die das zwar nicht so direkt zum Thema macht, aber wo man aus dem Film schon sehr viele Rückschlüsse dann ziehen kann, und zwar Lemmy the Movie.
Da ist der Name ja allein schon.
Ist eine Doku, die sich halt nur um Lemmy dreht und sein Leben aber gar nicht mal nur so auf Motorhead bezogen, auch wenn das natürlich naturgemäß eine Riesenrolle spielt, weil im Prinzip bestand ja sein Leben aus nichts anderem als Motorhead. Aber genau das, was du gerade ansprichst mit, was für Auswirkungen hat das dann aufs Privatleben und Familie und so, wird in dem Film halt schon echt extrem deutlich. Da gibt es wirklich Szenen, da sieht man, also die haben dann auch in seiner Wohnung gedreht, wo er gelebt hat. Und da sieht's halt aus, also ohne ihn jetzt beleidigen zu wollen, aber da sieht's halt aus wie in so Messi-Wohnungen in irgendwelchen RTL2-Nachmittagssendungen, so, ne? Also kein Scheiß. Das war halt, also da kannst du eigentlich gar nicht leben, also fragst du dich halt schon, wie da jemand leben kann, so sah das da aus. Und ja, weiß ich nicht, da gab's schon sehr viele Einblicke darin, dass sein Leben abseits von Motorhead halt auch nicht so viel, da gab es halt nicht viel, ne? Also man hat sich ja über den auch immer erzählt, dass der, wenn der zu Hause war, also eigentlich gar nicht zu Hause war, sondern jeden Abend nur da im Rainbow vor seinem einarmigen Banditen saß und da sein Geld verzockt hat, so. Und wenn man dann diese Doku gesehen hat, denkt man sich so, ja okay, so viel hat der halt in seinem Leben auch einfach nicht gehabt, wenn er nicht gerade mit Motorhead irgendwie beschäftigt war. Eigentlich auch, also ich fand den Film tatsächlich irgendwie auch ein bisschen traurig, so, weil es ihn völlig, also gar nicht so. Also Lemmy wird ja schon immer sehr als dieser totale Gott hingestellt und in diesem Film merkst du dann halt schon, ja, also natürlich, der ist halt auch nur ein Mensch wie jeder andere gewesen, der halt abseits von seiner Bühnenpersona auch einfach eine Menge Probleme hatte, offensichtlich.
Ja, ich glaube ja auch, dass das dann auch ziemlich viel Einsamkeit bedeuten kann, ja. Nicht umsonst, das betrifft ja, glaube ich, nicht nur Metalbands oder so, sondern zum Teil ja auch Profisportler oder so, grasiert da Depression auch ganz gerne mal. Und das ist ja so von ganz oben irgendwie dann mal plötzlich tief auf die Fresse fallen.
Ja. Also ich meine, ist ja auch, wenn du dann irgendwie auf Tour bist, 3, 4, 5 Wochen, jeden Abend dieses High-Gefühl hast von tausende Leute, jubeln dir zu und dann kommst du halt nach Hause in deine Messi-Wohnung und das Einzige, was dir jetzt irgendwie noch bleibt, ist vor deinem einarmigen Bandit zu hocken, so, ja. Wenn man das dann mal so runterbricht, klingt das halt auch schon alles gar nicht mehr so unfassbar geil und romantisch. Und ich fand das halt in Lemmy the Movie einfach schon sehr krass, wie offen das da dann auch so gezeigt wurde, dass das Leben abseits von dem, was auf der Bühne und vor den Kameras und so passiert, gar nicht immer so geil ist, wie sich das viele Leute ausmalen.
Willst du denn immer noch Rockstar werden,
wenn
du
das gesehen hast? Ja, auf jeden Fall.
Aber was mir dabei gerade einfällt, so bei Dokus und Film, was denn mit Reality-TV? Bei mir fiel gerade, gab doch mal diese Osborne.
Die Osbournes.
Ja, die ich mit 14 oder 15 auf MTV geguckt habe.
Da ist man ja in der Zeit auch einfach nicht drum herum gekommen, als das da so lief. Ja, weiß ich nicht, fand ich damals tatsächlich sehr witzig, die Sendung. Aber irgendwann hat man ja dann doch mal mitgekriegt, dass das halt alles 100% gefaked und gestaged war, so. Und dann finde ich es halt irgendwie schon gar nicht mehr so lustig.
Nee, also, zumal, also ich fand es war einfach auch so drüber. Also, ja. Es war eine Zeit lang, fand ich das auch ganz witzig. Also, gerade so im jugendlichen Alter, wo du das einfach, glaube ich, noch nicht so ganz auseinanderdividiert kriegst. Aber so rückblickend ist mir das nur so eingefallen, so, das war ja dann quasi. Die Metal-Reality-TV-Serie. Aber was Vergleichbares gab es, glaube ich, dann gar nicht mehr, oder?
Es gab noch Rock of Love mit Bret Michaels von Poison, der dann quasi wie bei der Bachelor sich aus lauter Frauen dann seine neue heiße Liebe aussuchen musste.
Yay. Hast du geguckt?
Nee, also auf keinen Fall. Also damals, als da die Werbung auf MTV noch für lief, wusste ich noch nicht mal, wer Bret Michaels ist. Und als ich dann erfahren habe, wer Bret Michaels ist, hatte ich noch weniger Interesse daran, mich mit ihm zu beschäftigen, weil Poison eine der beschissensten Kackbands auf diesem Planeten ist und schon immer war.
Wow. Halt. Ja. Moment. Hm? Poison oder Crematory?
Ja gut, da sind Crematory immer noch das Lowlight, das ist ja klar. Die haben ja nicht einen veritablen Hit in ihrer Karriere zustande gebracht. Da muss man ja Poison schon attestieren, dass sie das irgendwie hingekriegt haben, so beschissen die Mucke von denen auch ist.
Was haben die dir denn eigentlich getan?
Wer?
Poison.
Die haben einfach, also die sind der Grund, warum viele Leute bei Glamrock und Glam Metal denken, dass das ja nur irgendwelche Poser-Quatschmusik ohne Substanz ist. So.
Okay, Dominik Statement Ende.
Ja, ich glaube, Philipp wird mich auch verhauen, wenn er das hört. Ich habe ja mal gehört, dass er Poison gar nicht so schlimm findet, aber tja.
Ich kenne
viele
Leute. Meine
Meinung ist da sehr festgefahren, was diese furchtbare Band angeht.
Die Poison gar nicht so schlimm finden. Aber ich bin es nicht, also ich habe damit gar nicht so viel am Hut.
Ich glaub, ja, sei froh.
Mir wird da jetzt noch nicht mal tatsächlich auf Anhieb ein Hit einfallen. Auch wenn irgendwas in mir
rumort. Every Rose has its thorn. Den kennst du auf jeden Fall.
Ja. Habe ich sogar letztens irgendwann erst irgendwo gehört.
Ja, deswegen sage ich ja so, Poison haben es zumindest mal hingekriegt, einen tatsächlichen Hit zu landen. So, das muss man denen dann schon lassen, aber das ändert nichts daran, dass es eine furchtbare Band mit furchtbarer Musik und furchtbaren Leuten ist. So, aber okay. Zurück zu Metal und Reality-TV. Neben The Osbournes und diesem Rock of Love-Quatsch gab es auch mal so eine Show, ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt, wo dann verschiedene mehr oder minder prominente Musiker, so unter anderem der frühere Skid Row-Sänger Sebastian Bach, zusammengewürfelt wurden, um dann jetzt live im Fernsehen eine Supergroup ins Leben zu rufen und irgendwie ein Album zu schreiben, was auch irgendwie so ein, also quasi das Äquivalent zu sowas wie Popstars, nur halt mit schon etablierten Leuten und dann Gitarren.
Okay,
das aber hat's auf jeden Fall auch mal gegeben.
Hätte mich auch null, also wirklich 0,0 gereizt, muss ich gestehen.
Ja, das Konzept, also ich meine, das Konzept erschließt sich mir dann auch gar nicht so. Also irgendwie Supergroups gibt's halt schon wie Sand am Meer. Vor allem in den letzten 10, 15 Jahren ist das ja völlig explodiert. Alle möglichen Leute, die mal bekannt waren oder es noch sind, haben plötzlich irgendwelche Projekte zusammen, die dann immer sehr kurzlebig sind, um dann mit einem Album nochmal ein bisschen das Konto aufzubessern. Und dann kommt da auch nichts mehr. Warum man das dann auch noch im Fernsehen breittreten muss, wie so eine Band dann ihr Album da zusammenschustert, ist mir auch unklar.
Aber ich finde halt, Castingshows, das Konzept finde ich schon schwierig, auch wenn das manchmal ganz unterhaltsam sein kann, da reinzusippen. Kommt, also je nach Castingshow, glaube ich. Also wenn es wirklich um Musik geht, so, dann finde ich das irgendwie noch ein bisschen charmanter. Aber gucke ich jetzt auch nicht wirklich. Wie sieht's denn, also nochmal ganz kurz bei Metal Film tatsächlich zu bleiben, weil ich habe gleich nochmal ein Thema, über das ich sprechen möchte. Gibt es einen Film, der dir jetzt auf Anhieb eingefallen ist, den wir vergessen haben?
Einen wirklich wichtigen Metal-Film?
Ja.
Ich fand Wacken, der Film, tatsächlich ein sehr einschneidendes Ding, weil der ja auch groß im Kino lief, obwohl es eine Doku war und kein Spielfilm. Und ich muss auch sagen, also den habe ich damals tatsächlich sogar im Kino gesehen und ich fand, das war auch, also natürlich gnadenlose Selbstbeweihräucherung so, also das war einer der unkritischsten Dokumentationen, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Aber ich meine, klar, wenn ich einen Film über mein eigenes Festival drehe, was soll da auch sonst bei rumkommen? Aber trotzdem fand ich, war das ein enorm sympathischer Film irgendwie, der auch da die Faszination des Festivals und warum das Ding so riesig geworden ist, wie es ist und immer noch ist, einfach gut rübergebracht hat. So, also man kann über das Wacken sagen, was man will, aber auch die letzten Male, die ich da war, fand ich immer noch, dass das ein sehr einzigartiges Gefühl auf diesem Festival ist. Und das hat der Film auch einfach super transportiert. Den fand ich auf jeden Fall mega gut. Und was wir vielleicht auch nochmal kurz anschneiden könnten, ist der Through the Never Konzert-Spielfilm von Metallica, was ein völlig komisches Konzept war. Da hatten sie einen Konzertfilm gemixt mit einer fiktiven Spielfilmhandlung und das wechselte dann immer so hin und her.
Okay.
Es gab auf der einen Seite diese Metallica-Show, die du dir dann angeguckt hast und auf der anderen Seite gab es dann diesen fiktiven Teil, wo dann so ein Roadie gespielt von Dane DeHaan, der vorher irgendwie durch Chronicle so ein bisschen so ein Shootingstar wurde. Ziemlich cooler Film. Der spielt dann so ein Roadie, der irgendeine Tasche besorgen muss, die die Band unbedingt braucht. Es wird halt auch nie aufgelöst, was da drin ist. Und eigentlich ist es auch völlig irrelevant. Das führt dann halt nur dazu, dass er dann parallel dazu irgendwie durch die Stadt heizt und da allen möglichen Quatsch erlebt. So. Das war auf jeden Fall auch irgendwie ein sehr einzigartiger Film durch diesen Mix aus Konzert und Spielfilm. Ist aber für mich überhaupt nicht aufgegangen irgendwie. Diese ganzen fiktiven Szenen wirkten einfach nur total aufgesetzt und sehr oft auch irgendwie albern. Und das Konzert an sich war aber halt so geil gefilmt, dass ich mir immer dachte so, ja, wo ist die Version ohne diesen Spielfilm? Quatsch, so, also zeig mir doch einfach nur das Konzert. War irgendwie ein interessantes Experiment so von der Idee her, aber in der Umsetzung meiner Meinung nach eher nix und hat die Band ja auch einen Haufen Kohle gekostet, den sie nicht wieder reingekriegt hat durch den Film.
Aber dafür wahrscheinlich auf andere Weise.
Ja.
Genau, was mir nämlich gerade noch eingefallen ist, in dem Zusammenhang Band-Dokus oder Musik-Dokus, Gibt es ja auch tatsächlich auf in vielen oder vielen Digipacks oder Deluxe Editions gibt es ja immer noch mal so Band-Dokus. Ziehst du die rein?
Nee.
Ich wollte mich gerade
ganz ehrlich, also das geht immer völlig an mir vorbei. Also wenn es ein Konzertfilm ist, der dann dabei liegt, dann kann es schon passieren, dass ich da mal reinschaue, aber diese typischen, okay, guckt uns hier an im Studio, Making-ofs interessieren mich dann meistens eher nicht so. Also wenn die richtig geil gemacht sind, dann kann das natürlich auch Spaß machen, aber oft ist das ja dann doch eher nur so Standardware, wo man dann nach 2 Minuten reingucken schon merkt, so ja, okay, da passiert jetzt nicht viel Spannendes.
Also ja, ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, es könnte irgendwie lustig werden, weil ich weiß, dass die Bandcharaktere irgendwie Scheiße im Kopf haben, so in Anführungsstrichen, dann aber eigentlich hat man halt auch alles schon gesehen. Ich weiß, dass was mich immer tierisch genervt hat früher bei so einem Doku, so, da hattest du dann immer so Live-Snippets in der Doku und dachtest dir so, boah, geil, endlich mal ein Live-Song, irgendwie cool, weil das, also muss man
und dann ist sagen, er nach einer Minute weg.
Genau, nach einer Minute weg und wird wieder langweilig irgendwie vor sich hingebrabbelt. Und das war ja noch, also bei mir jetzt zumindest, dass ich mir sowas reingezogen habe, war ja noch vor einer Zeit vor YouTube. Das heißt, Live-Mitschnitte irgendwo zu sehen, war nochmal
was Besonderes.
Genau, war nochmal ein ganz anderes Level. Und das hat echt genervt. Also das könnte ich mich jetzt noch richtig drüber aufregen, wie man auf so eine scheiß Idee kommt. sowas zu tun.
Wobei, da fällt mir ein, Some Kind of Monster von Metallica ist dann doch noch ein Film, den man hier auf jeden Fall noch erwähnen sollte. Der ist ja quasi auch nur die Chronologie der Entstehung von St. Anger, einem Album, das ja bis heute mindestens umstritten ist,
ja, um es mal vorsichtig fragen, zu sagen. Ist das eine Komödie oder
Nee, das ist Drama? Eigentlich das ist halt auch eine Doku über, aber wenn man es in ein Genre einteilen würde, dann ist es ein Drama. Denn der Film zeigt die Band halt auch wirklich emotional absolut am Boden. So noch, also die gehen sich halt 2 Stunden lang eigentlich nur an die Gurgeln und hassen sich alle gegenseitig und gehen dann auch noch zum Psychiater, um irgendwie diese Band wieder in den Griff zu kriegen. Und es ist ganz furchtbar. Und also da sieht man halt mal, wie kaputt so eine Band innerlich gehen kann, trotz allen Erfolgs oder vielleicht auch eher gerade wegen des Erfolgs, den sie dann irgendwann hatten. Aber ein wirklich sehr aufwühlender, aber halt auch brutal ehrlicher Film, weswegen ich den auch immer sehr beeindruckend fand, weil gerade so eine Band wie Metallica, die ja um ihr Image und ihren öffentlichen Auftritt extrem bemüht ist, so den irgendwie sauber zu halten, dass die dann so einen Film rausbringen, der sie halt echt von ihrer beschissensten Seite zeigt als Menschen, fand ich irgendwie schon sehr mutig und rechne ich denen auch bis heute hoch an, dass die da so offen mal gezeigt haben, dass hinter den Kulissen, also wie furchtbar es hinter den Kulissen von so einer Megaband zugehen kann.
Hat mich gerade tatsächlich selber sogar neugierig gemacht, gucke ich vielleicht auch nochmal irgendwann rein. Genau, aber es gibt ja auch noch, also wir haben ja jetzt schon über Dokus, über Metal-Filme und so, aber es gibt ja, Metal spielt ja auch in manchen Filmserien so eine Randerscheinung. Also das ist einfach, entweder gibt es einen Charakter oder Filmmusik oder sowas. Gibt es denn da Sachen, die dich nerven oder die du manchmal auch richtig cool findest?
Also ein positives Beispiel fällt mir da sofort ein, und zwar die deutsche Netflix-Serie Dark. Total super Ding. Und da kam in der ersten Folge, in der ersten Staffel gab es halt auch einen Handlungsstrang, der in den 80ern spielt, und einer der Protagonisten ist dann halt auch so ein 80s Teenie Metalhead, und der hat bei sich zu Hause die Pleasure to Kill Platte von Creator und lässt die halt auch öfter mal laufen in den ersten paar Folgen, und das war gar nicht mal so ein Gimmick, weil die, also ne, da wird dann halt auch viel dieses Klischee gefahren, der Dorfpolizist ist dann halt irgendwie hinter ihm her, weil er denkt, oh, hier der böse Metalhead, ne, der macht hier ja sowieso irgendwie, der muss ja was mit dieser Mordserie hier zu tun haben und blub blub. Und da wurde dann wirklich auch die Lyrics von Pleasure to Kill, in denen es ja nun mal auch um Mord und Totschlag geht, auch wirklich aktiv irgendwie in die Handlung eingebunden, ne. Gibt es dann so eine Szene, wo der Polizist dann halt bei ihm im Zimmer hört, während er dann diesen Song laufen lässt, und dann schnappt er sich so den Lyric-Sheet und liest halt so den Text vor und sagt dann so, aha, hier, ne, du hörst doch schon hier diese gewaltverherrlichende Musik und so. Ich fand das halt irgendwie sehr cool, dass das da halt nicht nur so ein Gimmick war, dass der Typ jetzt irgendwie Metal hört, sondern wirklich für die Handlung auch irgendwie relevant war und da ganz konkret eingebunden war. Das fand ich irgendwie mal eine sehr coole Sache. Mal abgesehen davon, dass es mal ein Creator in irgendwelchen dick budgierten Netflix-Serien jetzt auch nicht so oft hört.
Ja, mir fällt gerade voll das Negativbeispiel ein, aber es ist, also von daher, ich gebe mal die Warnung aus, kann sein, dass ich mich ein Stück weit falsch erinnere, aber zumindest vom Plot her weiß ich das noch, weil das echt bestimmt 12 oder 13 Jahre her ist. Es gab mal eine Bones-Folge. Ich war kein großer Bones-Gucker, aber es wurde damals so ein bisschen auch damit geworben, dass es da ja um eine Black-Metal-Band geht und Mord und bla und Szene und so weiter. Und dementsprechend habe ich mir das dann doch angeguckt, weil ich einfach neugierig war. Und wenn man den Ton ausgemacht hat, hätte das sogar vielleicht so ein bisschen was vom Black-Metal-Show gehabt, weil Corpse Paint, Neaton, Band aus Norwegen in den USA und so weiter und so fort. Das Geile war nur, die Band hat New-Metal gespielt. Also so richtig, richtig stumpfen New-Metal. Und habe mich dann auch wirklich gefragt, so, was soll die Scheiße? Also wenn du da schon einen Autor hinsetzt, der das schreibt, dann mach doch wenigstens was vernünftig. Aber vielleicht wollten sie auch ihrem Bones-Publikum jetzt keinen klassischen Black Metal irgendwie zumuten.
Ja, weil das wird mit Sicherheit sein.
Können, aber da, also ich weiß, dass ich damals zumindest extrem angepisst war. Jetzt glaube ich, finde ich es nur auch lächerlich und führt mich nämlich wieder zu diesem Ding zurück. Alle Metaller müssen irgendwie Corpse Paint tragen, egal was sie für Musik spielen in der cineastischen Kultur.
Ja, nee, das ist dann natürlich völliger Kappes. Sowas finde ich auch immer ein bisschen albern. Ich weiß nicht, also Bill und Ted ist ja noch so eine Filmreihe, die in Metal-Kreisen irgendwie Kultstatus genießt. Die fand ich auch irgendwie ganz sympathisch, die Filme. Aber im dritten Teil kommt halt auch Jimi Hendrix vor. Und der spielt dann auf der Gitarre Sachen, die halt absolut nicht wie Jimi Hendrix klangen. Und da dachte ich mir dann, also das ist dann so ein bisschen so ein ähnlicher Fall, wo ich mir dann denke, so, ja, Leute, so, wenn ihr jetzt schon Jimi Hendrix in eurem Film auftreten lasst, in so einer fiktionalisierten Version, dann lasst doch einfach Aufnahmen von Jimi Hendrix laufen. Also gut, war dann wahrscheinlich zu teuer so, aber selbst dann kann man ja einen Gitarristen holen, der das irgendwie in einem ähnlichen Stil dann einspielen kann. So, sowas geht mir dann auch irgendwie auf den Keks. Also wenn du sowas schon unterbringst, so, dann mach es bitte wenigstens einigermaßen authentisch.
Ja, eben, das denke ich nämlich auch. Also es muss ja nicht jetzt super authentisch, sondern du hast ja halt auch im Film und so dieses kreative Schaffen, hatten wir ja gerade bei Lords of Chaos, aber ich finde halt, du stößt halt Leute, die Ahnung von der Szene haben, schon ziemlich vor den Kopf, wenn du solche Sachen bringst. Und eigentlich disqualifizierst du dich, finde ich, auch so ein bisschen in puncto Recherche, wobei man uns das dann natürlich jetzt, oder zumindest mir, weil ich von den Metal-Filmen nicht so viel Ahnung habe, auch umgekehrt vorwerfen kann und dann eine Folge drüber zu machen. Aber ja, das ist, also irgendwie sollte man da schon ein bisschen mit Liebe zum Detail rangehen, wenn man sowas schon aufgreift und nicht halt irgendwie dieses. Also jetzt im Fall von Bones ging es ja ganz klar um das Skandalöse. So. Und ja, das finde ich halt ansonsten, fallen mir halt ganz oft, oder fällt mir immer wieder auf, dass es halt sehr, sehr viel um Klischee und ganz oft auch irgendwie die Bösewichter dann die böse Musik hören und sich böse anziehen. Aber das finde ich wiederum lustig. Also wenn das wirklich so klischeehaft ist, finde ich das irgendwie eher witzig als schlimm. Aber ja, ansonsten nehmen das meistens zur Kenntnis, dass Metal irgendwo auftaucht. Nicht mehr, nicht weniger.
Rob Zombie ist vielleicht jemand, den wir jetzt an dieser Stelle auch noch kurz erwähnen sollten, denn der ist ja nun mal einer der wenigen Metal-Musiker, der es tatsächlich auch als Regisseur zu mehr oder minder Erfolg geschafft hat. Und in seinen Filmen ist ja Metal auch immer, also da ist es ja dann auch völlig, fühlt sich das ja auch völlig natürlich an, da geht das dann Hand in Hand so. Also da tragen ja alle Leute gefühlt, haben da alle Menschen lange Haare in seinen Filmen und alle tragen irgendwelche Kiss-T-Shirts, weil das nun mal eine seiner Lieblingsbands ist so. Und die Soundtracks zu seinen Filmen liefert er ja dann des Öfteren, wie im Falle von Haus der Tausend Leichen, auch einfach gleich selber. Aber da muss ich sagen, also ich fand so seine letzten Filme eigentlich alle unglaublich beschissen, aber so die ersten zwei, drei finde ich auch heute immer noch ganz unterhaltsam. Und da fühlte sich das für mich auch alles immer voll authentisch an. Da denke ich so, da passt das halt einfach wie die Faust aufs Auge. Der Typ kommt halt aus der Szene und klar, wenn der dann Horrorfilme macht, so, also die Verzahnung zwischen Horror und Metal ist für mich sowieso irgendwie nur eine völlig logische. Passt ja ästhetisch einfach total gut zusammen. Das fand ich in seinen Filmen irgendwie schon immer sehr sympathisch, dass er das da dann auch so konsequent durchzieht. dass er halt irgendwie aus der Metal-Szene kommt und dass da dann halt auch in seinen Filmen immer spürbar ist.
Ja, also sowas finde ich dann auch cool. Ich finde es ja auch ganz gut. Also das finde ich ja auch bei Lords of Chaos.
Ja.
So, da merkst du auch, da ist eigentlich jemand, der die Szene kennt.
Ja klar, also ich meine, Jonas Ackerlund als früherer Bathory-Schlagzeuger war ja mehr oder zumindest als Beobachter auch live dabei, als diese Dinge, die er da in dem Film dann inszeniert, in Norwegen passiert sind.
Genau.
Und ich finde, das ist auch so eine Sache, die man da dann auch einfach gemerkt hat. Also egal, was man jetzt von Lords of Chaos hält, finde ich schon, dass da ähnlich wie bei den Rob-Zombie-Filmen irgendwie rüberkommt, dass da jemand dahinter saß, für den Metal jetzt nicht nur irgendwie ein Gimmick ist oder irgendwas, wo er jetzt so dieses Skandalöse drin wittert oder so, ne, sondern halt einfach nur etwas ist, das zu dieser Person halt dazugehört. Und die da jetzt halt das in den Film rüber transportiert.
Hast du denn so einen konkreten Filmgeheimtipp, den ich mir jetzt abseits von Metalhead am nächsten Wochenende noch reinziehen sollte?
Mit Geheimtipps wird das, glaube ich, langsam. Deathgasm. Da, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Super geiler Horror-Splatter-Film mit Metal-Bezug. Und da auch ein Film, wo ich wirklich das Gefühl hatte, also ich weiß es gar nicht, aber da hatte ich auch das Gefühl, dass da ausschließlich Leute dahinter saßen, die von der Szene auch einfach Ahnung hatten, weil da, also klar, da geht es auch wieder so um diesen Teenager-Außenseiter und so, aber weiß ich nicht, der Soundtrack besteht dann irgendwie aus Midnight und Skullfist, also schon so Bands, wo ich mir jetzt denke, okay, die kennt man jetzt halt schon nur, wenn man sich wenigstens ein bisschen mit der Szene mal auseinandergesetzt hat und jetzt nicht nur so ein RTL-Fuzzi ist, der gerade irgendwas Dämliches machen will. Deathgasm auf jeden Fall einer der geilsten Filme mit Metal-Bezug aus den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen.
Okay, aber ich glaube, vielleicht warte ich damit auch noch, bis man sich das in einer Runde irgendwie mal anguckt, weil Splatter...
Da macht er auf jeden Fall am meisten Spaß.
Eben, ich wollte nämlich gerade sagen, Splatter macht eigentlich am meisten Spaß, ja. Wenn man den etwas nicht 100% nüchtern
jo.
Gemeinsam guckt.
Aber ja. Dann ist Deathgasm eine absolut sichere Bank. So, ja, ich glaube, wir haben dann so langsam auch alle Themenbereiche hier abgegrast im Bezugsfeld zwischen Metal und Filmen. Und da habe ich dann jetzt zum Abschluss mal eine Frage, Jan.
Yep.
Und zwar, jetzt hast du ja gesagt, dass Metal-Filme eher dich gar nicht mal so sehr interessieren. Aber wenn du jetzt die Chance bekämest, selber einen zu machen, egal ob Doku oder Spielfilm oder was auch immer, was wäre das denn für ein Film?
Boah. Das finde ich jetzt echt unfassbar schwierig, weil das setzt erstmal voraus, dass ich ja jetzt ein ganz großes Interesse dafür haben muss. So, das heißt, in dem Bezug wäre es dann vermutlich trotzdem eher Black Metal, weil ich halt irgendwie andere Sachen gar nicht so mag. Aber ich glaube, ich würde mich dann, also was ich vielleicht tatsächlich, was der Kollege Gesandte ja ab und zu mal bei uns bringt oder schon gebracht hat, zu Polen und Island. Nee, zu Island, Polen noch nicht. Mhm. Diese länderspezifischen Black Metal Specials. Also wie ist die Szene in Island, wie ist die Szene in Frankreich, wie ist die Szene in Polen? Was unterscheidet die und was unterscheidet die Bands? So, das fände ich noch ganz interessant. So, das könnte ich mir gut vorstellen. Einfach weil da der Bezug für mich klar ist, weil es mich dann vielleicht auch ein bisschen reizt, auch die Persönlichkeiten kennenzulernen und diese Entwicklung nochmal zu thematisieren. Aber sonst weiß ich nicht, vielleicht auch nochmal irgendwie auch eher so ein bisschen How-To. Also, wie baust du ein Festival auf? Ja, ich glaube eher sowas. Also eher so Dokumentation. Also, ja. Film selbst oder Spielfilm selbst reizt mich tatsächlich, würde mich dann nicht reizen. Da fehlen mir andere Themen ein und selber.
Ja, Spielfilm würde ich, glaube ich, auch. Also da wäre Deathgasm quasi das, was ich machen würde, wenn ich ein... Aber das gibt's ja schon, das ist ja dann witzlos. Dokumentation gäbe es aber, glaube ich, also eins auf jeden Fall, und zwar eine Doku über Printmagazine aus der Metal-Szene. Also so von den Anfängen bis heute. Da so die, das ist eine Geschichte, die ich, glaube ich, super gerne in einem Film erzählen würde. Finde ich, ist auch ein Thema, was in allen möglichen Dokus, also auch so Sachen wie Metal Headbangers Journey oder Metal Evolution dieser Serie, immer nie eine große Rolle gespielt hat, obwohl ich behaupten würde, dass Printmagazine gerade in den 80ern, also gut, jetzt war ich natürlich nicht live dabei und habe das jetzt auch nur so aus Erzählungen, die ich da mal gelesen habe, zu, aber ich glaube, die Metal-Szene hätte sich ohne diese Magazine komplett anders entwickelt, wenn sie sich überhaupt so entwickelt hätte, wie wir die heute kennen. Da würde ich super gerne mal was drüber machen. Ja, und ansonsten ist ja gerade mit Total Thrash schon eine Doku über die Geschichte des deutschen Thrash-Metals in der Mache. Also brauche ich mich darum auch schon mal nicht mehr kümmern. Das wäre sonst ein anderes Thema, mit dem ich mich gerne noch befassen würde. Deswegen einmal Shoutout an Daniel Hofmann an dieser Stelle. Ich habe schon mega Bock auf seinen Film.
Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich tatsächlich nochmal witzig fände, wäre eine Sitcom mit Metal-Bezug. Weil ich finde, also der Metal-Bereich bietet einfach unfassbar viel für Realsatire. Und stell mir halt gerade, keine Ahnung, also soweit bin ich jetzt gerade gedanklich noch nicht gekommen mit dem Plot, aber so Sachen wie Festivalvorbereitungen, Gravioli, kistenweise Bier kaufen und das irgendwie in seinem kleinen Auto, seinem ersten Auto mit 19 unterbringen und dazu noch 5 Freunde da reinquetschen. Also ich finde, das hätte Potenzial, zumindest auch schon wieder so amüsant, klischeehaft, lustig zu werden. Wenn man es gut macht, könnte das gut gehen, ansonsten wird es mega peinlich, aber ja, falls sich irgendwer berufen fühlt, mal eine Metal-Sitcom zu machen, ich gebe dem wahrscheinlich sogar eine Chance.
Ja, dann sind wir durch für diese Folge. Wie immer gilt, Feedback, Fragen, Anregungen jeglicher Art könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder an podcast@metal.de senden.
Und gerne noch ein paar Filmtipps.
Lesen alles. Ja, genau. Und gibt uns gerne noch Filmtipps. Vielleicht kann Jan ja noch ein paar nachholen und wir quatschen dann irgendwann über Jans Odyssee durch die Metal-Filmwelt.
Yay. Wird nicht passieren.
Na gut, dann müssen wir uns nochmal überlegen, womit wir die nächsten Folgen stattdessen füllen.
Kriegen wir schon hin.
Gut. Ja, bis dann. Macht's Ciao. Gut. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.